Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Leserin, lieber Leser von Datum, ich darf Sie zurück aus der Papazeit herzlich willkommen heißen bei unserem Podcast Datum Kosmos. Himmel, seit wir einander das letzte Mal gehört haben, Anfang Februar war das, da hat sich einiges getan. Zum einen ist unsere zweite Tochter gesund und sehr, sehr munter zur Welt gekommen und zum anderen ist Corona über die Welt gekommen. Ich werde es jetzt verschonen mit Geschichten und Anekdoten aus der Papazeit. Über Zweiteres, über Corona möchte ich heute sprechen. Und zwar zum einen über die Auswirkungen auf Journalismus, auf Medienunternehmen und zum anderen über die Auswirkungen auf die Demokratie. Ich darf heute bei uns begrüßen Harald Fiedler, den Medienredakteur des Standard und den Experten zu Journalismus und seinen Strukturen in Österreich und Franziska Tschinderle, die Autorin, die Buchautorin und die Chefredakteurin der vergangenen beiden Datum-Ausgaben. Mit ihr werde ich sprechen über die Frage, wie Corona Autokraten stärkt, was autokratisch Politiker in den Vereinigten Staaten, in Ungarn, in Israel oder Serbien und Russland, wie sie die Corona-Krise für ihre Zwecke nutzen. Und ich werde mit unserer Chefin vom Dienst, mit Patricia Käfer, sprechen über Streitgespräche zwischen Kapitalisten und Sozialisten, über Netflix und über die Frage, wie Kinder mit psychisch kranken Eltern durch die Krise kommen. Diesen Podcast nehme ich heute anders als üblich nicht auf dem Besprechungstisch in der Redaktion, sondern zu Hause am Küchentisch. Das heißt, im Hintergrund hören wir heute niemanden tippen oder telefonieren oder den Redaktionshund IG, ich hoffe, es geht ihm gut, sondern höchstens die Blätter rauschen, die Blätter der Pappeln vor unserem Küchenfenster. Mein Name ist Stefan Apfel und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Datum Kosmos.
Das Thema des Monats.
Welche Auswirkungen hat die Corona-bedingte Wirtschaftskrise auf Medien, auf Medienunternehmen und folglich auf Journalismus? Darüber darf ich heute sprechen mit Harald Fiedler. Harald Fiedler war schon Medienredakteur, da war ich noch in der Volksschule 1991 bei der APA. Seit 1995 ist er beim Standard, wo er den Etat, das Medienressort, aufgebaut hat und leitet. Ich begrüße ihn herzlich.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Herr Fiedler, die große Frage zuerst. Welche Auswirkungen hat diese durch Corona, durch Covid-19 bedingte Wirtschaftskrise auf österreichische Medienunternehmen?
Die Krise hat dramatische Auswirkungen auf Österreichs Medienunternehmen, auf Medienunternehmen aller Welt, aber auch in Österreich. Die Werbeeinnahmen sind drastisch zurückgegangen und das ist bei den allermeisten Medien die Hauptfinanzierungsquelle des Medienunternehmens und damit auch des Journalismus. Journalismus macht nun mal, braucht nun mal Personal, Journalistinnen und Journalisten, und die, so sie professionell arbeiten, wollen auch bezahlt werden dafür. Und das heißt, es wird enger für die Medien und für den Journalismus.
Wir haben da irrsinnig interessantes, ambivalentes Phänomen, das Interesse, die Aufmerksamkeit für Medien, für journalistischen Inhalt ist irrsinnig gewachsen in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten und wie Sie sagen, aber sind die Inserate zurückgegangen und das ist der große Teil des Geschäftsmodells der meisten. In welchem Umfang, sofern man das heute sagen kann, sind denn diese Inseratvolumen gefallen? Reden wir über 5%? Reden wir über 40%?
Die Zahlen, die von den Branchenverbänden und von Medienkammern auch offiziell waren, 30 bis 40%. Man muss da differenzieren zwischen zum Beispiel, was man früher Kleinanzeigen genannt hat, also Jobinserate, Immobilieninserate sind jetzt eingeknickt bei vielen Medien, weil bei einer Arbeitslosigkeit auf historischem Höchststand sind sozusagen ist die Nachfrage im Jobmarkt relativ gering und Kurzarbeit und dergleichen. Immobilien konnte man sich jetzt auch einige Wochen nicht anschauen. Man hat wahrscheinlich auch andere Sorgen gehabt, dass sich eine neue Wohnung anschauen. Auch da sind die Inseratenvolumina stark eingebrochen, würde sagen auch hoch zweistellig bis dreistellig, teilweise ganz weg. Das heißt, das sind schon dramatische Volumina und Wirtschaftswerbung natürlich auch in hohem Ausmaß. Ich kann das nicht beziffern, aber sicher zweistellige Rückgänge. Wenn ich in ein Geschäft nicht hineingehen kann, wenn ich mein Geschäft nicht aufsperren kann, was soll ich da groß werben? Grob gesagt.
Bleiben wir beim Differenzieren, das steht uns sehr gut. Wenn wir uns ansehen, die unterschiedlichen Medienbranchen, die unterschiedlichen Mediengattungen, und wir nehmen her Print, wir nehmen Fernsehen, wir nehmen Radio und wir nehmen Online. Welche dieser Branchen sind denn da stärker, welche sind weniger betroffen?
Ich würde jetzt einmal grundsätzlich sagen, von den Werbeeinbrüchen sind alle recht drastisch betroffen. Der Handel konnte ja, also Lebensmittelhandel konnte ja werben, das ist klassisch in Massenzeitungen vertreten die Inserate, also da gibt es sozusagen ein Volumen, das auch geschaltet wurde. Aber ich würde sagen, es geht über alle Mediengattungen. Wenn wir differenzieren wollen, Online-Werbung hat ganz andere Probleme noch dazu. Also wir wissen, die größten Online-Werbevolumina gehen an Google, Facebook und Co. Und selbst die haben in ihren Quartalsbilanzen kundgetan und veröffentlicht, dass auch bei ihnen spürbar die Werbevolumina zurückgegangen sind auf globaler Basis. Und die Online-Medien, wo Werbung sowieso schon ein schwieriges Feld ist gegen diese Konkurrenten, also diese internationalen Tech-Giganten, hat auch da Schwierigkeiten natürlich. Also es ist, würde ich sagen, durchgängig, wenn man jetzt den Werbemarkt anschaut, das Problem des drastischen Rückgangs. Es ist natürlich dramatischer bei zum Beispiel Gratiszeitungen, die mehr oder minder ausschließlich von Werbung leben. Und es ist natürlich auch dramatischer beim Privatfernsehen, das auch allergrößtenteils von Werbung lebt. Öffentlich-rechtliches Fernsehen, Radio hat natürlich den Vorteil, dass das Gebühreneinnahmen zwei Drittel, beim ORF jedenfalls, der Einnahmen ausmachen. Aber auch hier wiederum hat der ORF Probleme durch die Arbeitslosigkeit und durch die Befreiungen. Also es trifft sehr, sehr viele Einnahmequellen der Medien bis hinauf zum weitaus größten Medienkonzern ORF.
Haben Sie den Eindruck, es handelt sich hier um vorübergehende Verluste von 1, 2, 3 Quartalen, die Medien in den nächsten Jahren sozusagen mitnehmen und versuchen wieder zurückzuspielen? Oder haben Sie den Eindruck, dass einzelne Branchen und vor allem auch einzelne Medienunternehmen tatsächlich so existenziell bedroht sind, dass angesichts dieser Wirtschaftskrise nicht klar ist, ob die ins nächste Kalenderjahr kommen?
Also ich würde mir keine Prognose zutrauen und ich würde nicht darauf wetten, sagen wir so, jedenfalls keinen wichtigen Körperteil, dass alle österreichischen Medienunternehmen und Medienhäuser 2021 oder 2022 noch in der Form existieren, wie sie vor dieser Corona-Krise, also vor dem März 2020 existiert haben. Es war vorher schon nicht leicht und es hat vorher schon existenzielle Schwierigkeiten für viele Medienhäuser gegeben und viele Geschäftsmodelle. Also ich würde nicht darauf wetten, dass es alle noch gibt. Es gab Gegenmaßnahmen der Regierung, auf die kommen wir vielleicht noch zu sprechen und wie die zu bewerten sind. Aber und es wird wohl auch sozusagen Gegenmaßnahmen hoffentlich geben, im Bewusstsein, dass es eine österreichische und hoffentlich auch eine unabhängige österreichische Medienlandschaft braucht. Aber aus heutiger Sicht kann man schon mal besorgt sein, ob die Medienlandschaft 2021, 2022 so aussehen wird, wie sie bisher schon nicht immer ganz schön war. Oder nicht immer ganz so, wie man sie sich gewünscht hätte.
Lässt sich die Frage, welches Geschäftsmodell vor allem bedroht ist, so leicht beantworten, jenes, das Inseraten passiert ist?
Also, wer den höchsten Fokus auf Werbung hat, weil Inserat ist mir zu eng gefasst, rein terminologisch, der hat natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das größte Problem. Wie gesagt, man muss differenzieren, Inserate Privatwirtschaft im weiteren Sinne und andererseits Inserate oder Werbung öffentlicher Hand, die in Österreich einen sehr wesentlichen Teil des Werbevolumens ausmacht und die sozusagen oft auch antizyklisch wirkt und auch nach, wie soll ich sagen, manchmal auch nach Gutsherrenart vergeben wird, nach Sympathie sozusagen oder mit bestimmten Hintergedanken, sagen wir mal so.
Das ist ein Euphemismus für strukturelle Korruption, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herr Fiedler ist ein Profi. Sagen Sie, Sie haben ja geschildert, schon vor der Krise haben einige Geschäftsmodelle, vor allem Werbung basierte in Print, schwer gehabt. Jetzt in dieser Great Debate, in diesem vielstimmigen Krisengespräch der vergangenen Wochen, da zeichnet sich eine Angst heraus, die ungefähr so ausschaut, dass man sagt, die Werbeeinnahmen für Print sind graduell gesunken in den vergangenen Jahren. Jetzt sinken sie für 1, 2, 3 Quartale substanziell und werden danach nicht mehr auf das Vorkrisenniveau zurückkommen. Halten Sie diese Einschätzung für plausibel oder kommt es wieder zurück?
Ich würde jetzt nicht darauf hoffen, oder hoffen schon, aber irgendwie nicht unbedingt wetten, wieder mal, dass wir zu einem Prä-Corona-Status zurückkommen. Es wird möglicherweise das eine oder andere Unternehmen oder die eine oder andere Stelle draufkommen oder sich überlegen, als Unternehmen müssen substanziell sparen und da fällt vielen Unternehmen, vielen Managern auch als allererstes die Werbung ein, die relativ einfach und ohne soziale, also zumindest im eigenen Unternehmen, ohne soziale Konsequenzen reduziert werden kann. Ob das dann langfristig gescheit ist, sieht man eben nicht kurzfristig, sondern Monate, Jahre danach, wenn man das Marketing runterfährt. Aber es ist einfach, es runterzufahren. Und meine Erfahrung, ich habe jetzt, danke für den Hinweis darauf, dass ich das schon ein paar Jahrzehnte mache. Ich habe in diesen Jahrzehnten schon einige Krisen, einige Medienkrisen, auch substanzielle Medienkrisen miterlebt, 2000, 2008 und so weiter. Und das Erste, was Unternehmen zurückfahren, ist die Werbung und damit auch das Erste, was Medienunternehmen ins Markt trifft oft. Also insofern, ich würde hoffen, dass dieses Volumen zurückkommt, das wir vor Corona haben. Ich würde nur nicht damit rechnen. Und das heißt auch, dass sich Medienunternehmen in ihren Geschäftsmodellen, in ihren Einnahmemodellen, in ihren Finanzierungsmodellen was überlegen müssen. Die Antwort lautet seit Jahren schon mehr oder minder ernst. Die Userinnen und User müssen vermutlich mehr für Journalismus zahlen. Müssen natürlich nicht, weil sie können sich's aussuchen, aber wenn sie Journalismus haben wollen, wenn sie qualitätvollen Journalismus haben wollen, wenn sie unabhängigen Journalismus haben wollen, dann muss ihnen der auch was wert sein. Sonst geht dieses Modell auf mittlere und längere Sicht nicht auf.
Haben Sie in den vergangenen Wochen die Erfahrung gemacht, dass da schon was merkbar ist, dass die Abonnements steigen, dass Leserzahlen sich auch in der Monetarisierung über den Kauf jetzt nicht am Kiosk womöglich, aber auswirken?
Definitiv. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht Unternehmenssprecher des Standard und sozusagen nicht für die offizielle Kommunikation zuständig, kann aber berichten, was ich weiß. Und das ist, dass es einen sehr deutlichen Zuwachs an zahlenden Userinnen und Usern gibt und auch sozusagen in den vergangenen Wochen das sehr deutlich gestiegen ist. Einerseits, also die Kiosk-Abos, wie Sie richtig sagen, eher nicht, aber insbesondere E-Paper-Abos haben wirklich deutlich angezogen und haben, würde ich mal sagen, ohne Geschäftsgeheimnisse zu verraten, deutlich zweistellige Zuwachsraten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was auch zugenommen hat und was der Standard jetzt versucht, ist nach dem Vorbild etwa des Guardian und anderer internationaler Medien, die Userinnen und User relativ deutlich daran zu erinnern, dass Journalismus etwas kostet und auch moderierte Foren zum Beispiel. Und wir den sogenannten Supporter in den vergangenen Wochen ausgerollt haben, begonnen haben, nämlich den Hinweis, wenn Ihnen das wichtig ist, dass es unabhängigen Journalismus in Österreich gibt und dass das Standard den auch betreiben kann, dann zahlen Sie doch bitte, unterstützen Sie das doch bitte. Hier gibt es eine Möglichkeit dafür und das wurde sehr massiv genutzt und ich würde sagen, doch ein Erfolg, diese Strategie. Um die nächste Frage gleich vorwegzunehmen, nach bisherigem Stand ist dieses Modell nicht in der Lage, die Einbrüche im Werbemarkt auszugleichen. Und zwar, da geht es nicht um 10 oder 20 Cent Delta, sondern ein bisschen mehr.
Ein interessantes Merkmal des österreichischen Medienmarktes ist, dass die öffentliche Hand bzw. die öffentlichen Hände eingreifen. Sie tun dies einerseits, indem sie Werbung schalten, Sie haben das vorher schon erwähnt, und andererseits über Medienförderung, über eine jährliche Medien-/Presseförderung bzw. auch für Privatrundfunk. Und jetzt gab es eine Sondermedienförderung vor, ich glaube, es ist 2 oder 3 Wochen. Wochen her, von der hat man sich vor allem als Medienunternehmerinnen und Unternehmer viel erhofft. Was ist Ihre Einschätzung und wie viel hat es gebracht?
Noch ist sie nicht ausgeschüttet, meines Wissens. Es hat gerade irgendwie in den letzten Tagen die Anmeldefrist oder Bewerbungsfrist geendet. Spannend an dieser Medienförderung war, dass sie sich an einem relativ, wie soll ich sagen, vorsichtig traditionellen Kriterium orientiert hat, nämlich der Druckauflage. Vor allem in ihrem ersten Entwurf, aber auch sozusagen in dem zweiten adaptierten. Der Großteil der Förderung wird nach der Druckauflage 2019 ausgezahlt, was bedeutet, dass die höchste Förderung an Massentitel ging, und zwar an die Kronenzeitung mit rund 2,8 Millionen und an Heute und Ö24 plus Kaufvariante Österreich mit, wenn ich mich richtig erinnere, 1,8 Millionen. Der Standard darf mit rund 500.000 rechnen. Dieses Förderkriterium war deshalb, zumindest von Seiten des Standard, aber auch von anderen, unter anderem auch von Horst Pirker zum Beispiel, von der Verlagsgruppe News, dazu geführt, zu einigen Protesten geführt, vor allem deshalb, weil man im Prinzip jetzt nicht sich orientiert an Qualitätskriterien, an inhaltlichen Qualitäten, sondern einfach nur am bedruckten Papier. Jetzt die Argumentation war, es musste recht schnell gehen und das ist ein einfacher Parameter, aber es ist schon eigenartig, dass man damit auch gleichzeitig jene Medien gefördert hat, die österreichische Bundesregierung, die, wie soll ich sagen, sehr positiv insbesondere über den Bundeskanzler seit geraumer Zeit berichten und die auch jetzt nicht dafür bekannt sind, den qualitätsvollen Diskurs besonders zu fördern durch ihren Journalismus, sondern eher, wie soll ich sagen, Boulevard machen, einfach um es vorsichtig auszudrücken. Und die bekommen dann die höchste Förderung. Das war ein bisschen eigenartig. Gleichzeitig keine Förderung für Online-Medien, gleichzeitig für Wochenzeitungen erst nach Protesten, keine Förderung für Monatstitel, die insbesondere qualitätsvolle Monatstitel wie Datum, aber auch andere. Das heißt, eine etwas eigenwillige Förderung. Und am allermeisten Geld, nochmal extra 15 Millionen für kommerzielle Privatsender, also für Puls 4, für Ö24, ATV, für Puls 24 und so weiter, die auch einen wesentlichen Beitrag, publizistischen Beitrag leisten, aber irgendwie, ich glaube, es gibt andere Medien, die einen etwas höheren Beitrag zu publizistischer Qualität leisten. Ja, das war diese Sondermedienförderung und wenn man sich zum Beispiel in der Schweiz anschaut, da gibt es auch Diskussionen, ja, da wird auch Vertrieb gefördert, Vertrieb von Kaufzeitungen, von Abozeitungen soll höher gefördert werden mit Blick auf diese Corona-Krise und insbesondere gehen dort auch nach meiner Erinnerung an die 30 Millionen Euro umgerechnet, ich glaube 28 waren es, in eine neue Online-Medienförderung. Auch da wiederum für Online-Medien, die nicht auf Clickbait setzen und möglichst große Masse, sondern die auch von ihren Userinnen und Usern Geld verlangen.
Ich erinnere mich, glaube ich, richtig, dass die letzte rot-schwarze Regierung als großes Projekt die Reform der Medien, der Presseförderung sich vorgenommen hatte. Dazu ist es dann nicht gekommen wegen Neuwahl. Glauben Sie, realistische Einschätzung, dass die jetzige Situation, einerseits die Kritik an der jetzigen Sonderförderung, aber andererseits auch diese massive Wirtschaftskrise etwas bewirken wird im Hinblick auf eine Reform der Medienförderung, der staatlichen in Österreich?
Also die Corona-Sondermedienförderung lässt mich nicht sehr hoffnungsfroh in die Zukunft blicken, dass es, wenn es denn überhaupt eine Reform der Medienförderungen gibt, eine besonders sinnvolle und an, banaleren Qualitätskriterien wie zum Beispiel Teilnahme am Presserat und dergleichen, Qualitätskontrolle im Unternehmen und so weiter. Da gibt es ja einige Parameter, die Wissenschaft schon erarbeitet hat für sowas. Dass sich die Reform daran orientieren wird, glaube ich nach dieser Sondermedienförderung ehrlich gesagt nicht. Die deutet in eine andere Richtung. Und die letzte Reform der Presseförderung oder die Reformüberlegungen, ich habe mir nicht gedacht, dass ich mich noch zurücksehnen werde an diese Reformpläne, aber die war auch interessant ausgestaltet, nämlich auch da hätte die Kronenzeitung am allermeisten Fördergeld bekommen. Aber ja.
Ja. Nun sind Medienunternehmen innerhalb des ökonomischen Feldes eine sehr spannende Gattung, denn sie sind Twitterwesen, sie sind Wirtschaftsgut und sie sind Kulturgut. Sie sind jetzt angesichts der Debatte, die wir beide da gerade mitführen, nicht nur dafür zuständig, Profit zu machen und irgendwie den Eigentümerinnen und den Eigentümern irgendwie die reich zu machen, sondern sie sind dafür zuständig, für Journalismus, Informationen zu recherchieren, zu verarbeiten und zu verbreiten. Jetzt hat diese Wirtschaftskrise massive Auswirkungen auf das Geschäftsmodell, auf die Geschäftsmodelle von Medienunternehmen und damit auch massiv, Sie haben das eingangs schon erwähnt, auf die Journalistinnen und auf die Journalisten. Jetzt ist es mit Prognosen ziemlich schwierig. Gleichwohl wäre meine Doppelfrage: A, welche Auswirkungen hat diese Wirtschaftskrise Stand heute auf die journalistische Arbeit in Österreich? Und Frage B, was glauben Sie, wie schaut das in einem halben Jahr, wie schaut das in einem Jahr aus?
Also aktuell hat diese Krise die ganz pragmatische Auswirkung, dass ich zum Beispiel und viele meiner Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit sind, nicht nur beim Standard, sondern bei sehr vielen Medien bis hin auf zum ORF. Dort, glaube ich, nicht in der Redaktion, aber bei uns zum Beispiel auch in der Redaktion. Das heißt, wir haben weniger Zeit, um die Aufgabe zu erledigen, die wir nun mal haben, definitionsgemäß, nämlich möglichst viele umfassende, verlässliche, geprüfte, qualitätsvolle Informationen zu liefern. Wir bemühen uns redlich, das zu tun, aber eigentlich, ich habe das in einem Kommentar vorgeschlagen, eigentlich bräuchte es für Journalismus kein Kurzarbeitsmodell, sondern ein Langarbeitsmodell, eine Möglichkeit, diese Arbeit zu finanzieren, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in gleich viel oder am liebsten mehr Zeit und nicht weniger, weil was es, wie gerade die, auch die Nachfrage des Publikums, auf die Sie angesprochen haben, zeigt. Es gibt eine große Nachfrage und insbesondere auch bei uns und bei anderen Qualitätsmedien ist die Nachfrage sehr gestiegen in den vergangenen Wochen dieser Krise nach verlässlichen Informationen. Und dafür braucht es mehr Zeit, mehr Womanpower, mehr Manpower, um diese Nachfrage nach verlässlicher Information, Einordnung, Hintergrund, Erklärung zu liefern. Jetzt mal abgesehen davon, dass es auch tolle Experten gibt, die mit den sozusagen aktuellen technischen Möglichkeiten auch direkt aufklären können. Aber ich glaube, es wird noch eine Weile brauchen, uns Journalistinnen und Journalisten, um diese Vermittlungstätigkeit und Aufbereitungstätigkeit auch zu übernehmen und die Erklärung sozusagen in einer professionellen Form auch Auswahl und dergleichen kuratieren. Ich muss jetzt nicht die ganze Palette an journalistischen Aufgaben runterbeten, aber es gibt einiges zu tun. Und kurz gesagt, ich bin für ein Langarbeitsmodell. Wie das zu finanzieren ist, weiß ich nicht genau. Und wenn man es in Analogie setzt zum Modell der Kurzarbeit, die ist ja öffentlich gefördert. Es wurden in den vergangenen Jahren in den schon vorher krisenhaften vergangenen Jahren für die Medienbranche immer wieder auch Modelle der öffentlichen Finanzierung, öffentlich-rechtliche Medienmodelle über den Rundfunk hinaus ventiliert, auch in Deutschland, wo Medienförderung ganz pfui ist irgendwie bisher. Ich habe kein gutes Modell und ich habe immer ein bisschen ein Problem mit öffentlicher Förderung, die immer oder oft auch mit einem Hintergedanken verbunden ist, der nicht unbedingt lautet qualitätvoller, unabhängiger Journalismus, kritischer Journalismus. Aber ich fürchte, man müsste sich da was einfallen lassen, um Journalismus weiter finanzieren zu können. Ich habe noch einen Frageteil ausgelassen. Wie wird das in 6 Monaten, wie wird das in 12 Monaten ausschauen? Ich will jetzt nicht, ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch, aber vorsichtig gesagt grimmig.
Wenn ich, der ich als Journalist ebenso tätig bin wie als Medienunternehmer sozusagen, der ich Teilhaber bin bei einem Verlag, das das Monatsmagazin Datum herausgibt, wenn ich mich umsehe in den vergangenen Wochen, wenn ich die Gespräche rekapituliere, die ich geführt habe mit Kolleginnen und Kollegen, würde ich behaupten, was wir sehen werden im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr ist, dass vor allem am Qualitätsmarkt, ob das jetzt online ist oder ob das Print ist, ein Schrumpfen stattfinden wird. Weniger Journalisten werden für wahrscheinlich weniger Geld arbeiten und gleichzeitig wird es ein paar Medien überhaupt erwischen. Ja. Würden Sie mir widersprechen?
Sie hören mich wortreich nicken.
Das ist sehr schade. Ich möchte nicht auf diesem Mollton unser interessantes Gespräch beenden. Daher meine Schlussfrage. Gibt es Gewinner?
Es gibt natürlich Gewinner, aber Gewinner jetzt würde ich jetzt nicht in Unternehmen, Spezies, Gattungen festmachen. Aber man muss diese Krise nicht ganz global negativ sehen. Sie ist furchtbar, wirtschaftlich grauenhaft und für die Branche ein Horror. Aber zugleich hat sie sehr viel angeschoben und klargemacht in sehr kurzer Zeit, worüber wir Medien seit, ich fürchte, Jahrzehnten schon diskutieren, sind das Arbeitsprozesse, seien es auch möglicherweise die Trennung von nur was gedruckt ist erschienen. Klingt jetzt für uns beide wahrscheinlich komisch, aber es gibt das noch, kann ich berichten. Und es wird die Branche zwingen, oder es zwingt die Branche gerade, diese Krise und diese Ereignisse schneller zu werden und möglicherweise auch Traditionen, an denen man hängt, weil Traditionen, das haben wir immer so gemacht, halt einem den meisten Menschen wichtig sind. Aber man muss jetzt wahrscheinlich auch vieles über Bord werfen und schauen, möglichst schnell zu etwas Neuem zu kommen, seien es Geschäftsmodelle, Finanzierungsmodelle und so weiter. Insofern, so grauslich die Situation für die Medienbranche und für den Journalismus ist und so besorgniserregend und mutmaßlich auch in einigen Punkten oder einigen Revieren existenziell, so sehe ich doch auch einige Chancen. Es ist zwar ein schwacher Trost, aber es ist sozusagen ein Innovationsschub, eine Notwendigkeit, die da entstanden ist. Und das ist jetzt mal prinzipiell gut. Nicht alles, was neu ist, es muss unbedingt gut sein, aber wenn man in Bewegung kommt, irgendwie kommt man auch schneller vielleicht an ein neues Ziel.
Wir haben die Kurve noch einmal gekriegt. Danke dafür und danke für das Gespräch. Ich darf ein Standard-Abo unseren Hörerinnen und Hörern herzlich empfehlen, auch wegen Ihrer Arbeit, die man auch online lesen kann und da kann man dann spenden. Herr Fiedler, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich bedanke mich herzlich.
Ich danke.
Das Heft.
Jetzt darf ich unsere Chefin vom Dienst, Patricia Käfer, ausnahmsweise nicht bei uns in der Redaktion am Besprechungstisch willkommen heißen, sondern in ihrer großelterlichen Bauernstube. Hallo Patricia.
Hallo Stefan.
Die aktuelle Ausgabe, die Franziska Tschinderle als Gastchefredakteurin kuratiert hat, steht unter dem Eindruck, unter welchen anderem kann sie stehen, von Corona. Und hier gibt es eine sehr breite und tiefgehende Themenvarianz. Zum Beispiel ein Interview, ein Gespräch, man kann es Streitgespräch nennen, zwischen Anna Schneider, NZZ-Journalistin, eine Liberale, und Julia Herr, SPÖ-Abgeordnete, eine Sozialdemokratin.
Genau, der Ansatz war, sich anzuschauen, so aus der Generation der jungen, der jetzt jungen Erwachsenen, welche unterschiedlichen Weltanschauungen, welche unterschiedlichen Blicke gibt es da auf diese aktuelle Corona-Krise und da auch möglichst vielleicht in diesem Spektrum zwei möglichst entgegengesetzte Blickrichtungen zu finden. Und da haben wir eben Anna Schneider und Julia Herr ins Auge gefasst und sie waren dann auch gern bereit, da mitzumachen. Und sie bezeichnen sich im Gespräch dann auch selbst, das war ja gar nicht so irgendwie inszeniert oder aufgelegt, bezeichnen sie sich selbst jeweils als Kapitalistin und Sozialistin. Das hat oder gibt für mich jetzt gut wieder so diese beiden Perspektiven, aus denen man auf Corona blicken kann.
Magst du jetzt schon verraten oder lieber aufs Heft verweisen, nämlich ob sie sich dann doch einig waren im einen oder anderen Punkt?
Es ist wirklich nachzulesen. Also im einen oder anderen Punkt sind sie sich dann überraschend einig, aber im einen oder anderen Punkt dann auch wieder gar nicht.
Wunderbar. Wenn man sich die Nutzerzahlen von Netflix anschaut, dann ist es durchaus möglich, dass sowohl die Kapitalistin als auch die Sozialistin beide abends vor dem Bildschirm, vor dem Laptop-Bildschirm landen und sich dort Netflix-Serien und Filme anzusehen. Wenn man sich den Lockdown ansieht, dann kann man überhaupt den Eindruck gewinnen, die einen haben gearbeitet, die anderen haben Kinder betreut und die dritten waren den ganzen Tag vor Netflix. Auch dazu haben wir eine Geschichte im Heft.
Genau, nämlich eine Analyse von Lukas Capella. Lukas hat schon immer wieder Geschichten für uns, also Datumgeschichten verfasst, ist beim Kurier derzeit als Redakteur und hat in den letzten Jahren an der Filmhochschule in München einen Abschluss gemacht und war für uns deshalb prädestiniert für diese Geschichte. Und er schaut sich an, dass analysiert eben, dass ja Streaming auf der einen Seite so das traditionelle Fernsehen ein bisschen aussticht oder dass da einfach auch ganz plötzlich eine Markenbindung zu den Zuschauern hergestellt wird, die ja sich ORF, ARD, RTL und ATV nur wünschen könnten. Netflix hat irgendwie eine ganz, ganz starke Marke da aufgebaut. Und er schaut sich aber an, wie oder was da jetzt neben Netflix noch existiert, welche anderen Dienste. Da gibt es einige, die jüngst gestartet sind, die auch noch starten werden, wie quasi jetzt diese große Schlacht der Unterhaltungskonzerne am Streaming-Markt durchgeführt wird oder ausgeführt wird.
Und gestern habe ich eine Meldung gelesen von einer sehr beunruhigenden Umfrage, einer beunruhigenden Studie, wonach die psychische Belastung und die psychischen Krankheiten damit während des sogenannten Lockdowns in Österreich gestiegen sind und auch derzeit noch weiter steigen. Jetzt hat Jana Reininger, das Datum-Talent Jana Reininger, schon vor einigen Monaten begonnen mit einer Recherche zu der Frage, wie Kinder psychisch kranker Eltern in Österreich leben.
Ganz genau. Sie ist da auf das Phänomen der sogenannten Parentifizierung gestoßen. Das heißt, es dreht sich das Verhältnis zwischen Eltern und Kind um. Kinder, also auch Kinder im Volksschulalter, sie hat da mit zwei jungen Frauen gesprochen, die selber von diesem Schicksal getroffen waren. Es dreht sich eben so um, dass Kinder im Volksschulalter tatsächlich ihre Eltern betreuen müssen, für sie kochen müssen, sie ins Bett bringen müssen, sie zum Aufstehen bewegen müssen, weil die zum Beispiel an einer Depression leiden, ja. Und das ist wirklich eine erschütternde Recherche von der Jana, in der sie nachzeichnet, wie so eine verrückte Kindheit, nämlich verrückt im Sinne auch umgedreht verrückt, wie sowas ausschaut.
All das und mehr können Sie nachlesen im aktuellen Datum. Das ist österreichweit erhältlich, oder Sie gehen auf datum.at und besorgen sich dort entweder ein kostenloses Gratis-Exemplar, das war ein Pleonasmus, oder nehmen sich gleich ein Abonnement. Patricia, wir beide sehen einander ja über den Bildschirm via Skype, während wir miteinander reden, und da sehe ich eine Katze.
Genau, man hat den Kater Oskar vielleicht auch im Hintergrund ein bisschen miauen gehört, weil er jetzt gerade bei der Tür raus wollte. Für den ist natürlich jetzt auch ungewohnt, dass da ständig die Menschen auch zu Hause sind.
Eben der Gedanke hat sich dann, während wir gesprochen haben, sofort aufgedrängt, wie das eigentlich ist für die Haustiere, wenn plötzlich die ganzen Frauchens und Herrchens und Kinder die ganze Zeit zu Hause sind.
Für die einen, glaube ich, auch Stress, für alle anderen, die raus können oder die ein bisschen jetzt nicht so eng ins Gehege einander kommen. Es ist auch, glaube ich, lohnend. Meine Schwägerin, die haben einen kleinen Bauernhof mit Ziegen, da freuen sich die Ziegen wahnsinnig, dass die Halter da jetzt so oft da sind. Und eine Freundin von mir macht auch gerade eine Vortragsreihe, Online-Vortragsreihe natürlich an der WetMed, zum Thema, wie beeinflusst die Corona-Krise unser Verhältnis zu den Tieren, eben auch Nutztiere, Stichwort Tiertransporte, aber eben auch die Tiere, die mit uns gemeinsam im Lockdown sitzen. Die Haustiere.
Das wäre doch eine interessante Recherche, wie Haus und vor allem auch Nutztiere auf Corona und diese angeblich neue Normalität, die doch nur ein Ausnahmezustand ist, reagieren.
Definitiv, ja.
Es ist doch just ein Tier, das Cover der aktuellen Ausgabe ziert, nämlich ein Adler. Und darunter steht Angriff auf die Demokratie. Diesen Schwerpunkt haben wir im Blatt, den hat Franziska Tschinderle kuratiert und ist der Frage nachgegangen, wie Corona Autokraten mächtiger macht. Darüber möchte ich gleich mit ihr sprechen.
Über den Tellerrand.
Ich darf jetzt begrüßen Franziska Tschinderle, die Journalistin, die Buchautorin und die Chefredakteurin der vergangenen zwei Datum-Ausgaben. Hallo Franziska.
Hallo Stefan.
Das Cover der aktuellen Ausgabe ziert ein Adler, darunter steht Angriff auf die Demokratie.
Genau, also ich habe auch den Ordner, wo das neue Datum abgespeichert ist, mit den ganzen Texten und den Bildern und den PDFs, mit Adlernummer benannt. Deswegen, weil wir schon wieder ein Tier auf dem Cover haben, und zwar einen Greifvogel, der sich auf den Satz stürzt, Angriff auf die Demokratie. Wir haben ja in den letzten Wochen gehört, dass Corona und die Corona-Krise Populisten entzaubert, weil sie mit ihrer ja, Politik der Feindbilder und gegen jegliche Wissenschaft und Rationalität in Corona-Zeiten nicht ankommen. Das stimmt sicher auch. Was aber auch stimmt und was beunruhigend ist, ist, dass die Krise Autokraten und Angstmacher stärker macht. Und das haben wir uns anhand einiger Beispiele angeschaut mit der Frage, macht Corona mächtige Politiker mächtiger und welche roten Linien werden da eigentlich momentan übertreten?
Autorinnen, Autoren haben unter deiner Führung sich umgetan in den Vereinigten Staaten, in Russland, in Serbien, in Israel. Du selbst hast zu Ungarn recherchiert. Orban und das Ermächtigungsgesetz. Erzähl uns, worauf bist du gestoßen?
Ich habe in dem Text zwei parallele Dinge angeschaut. Einerseits das Gesetz selbst, natürlich mit Hilfe von Experten, und andererseits die Biografie von Orban mit Hilfe von seinem Biografen Paul Lendwey und dem tollen Buch, das er über ihn geschrieben hat, und habe versucht, das miteinander zu vermischen. Es geht konkret um den 30. März. Eigentlich geht's aber um die letzten 10 Jahre der Orban-Ära. Und am 30. März wurde im ungarischen Parlament ein Gesetz verabschiedet, das in den Medien einfach banal Corona-Gesetz genannt wird. Laut Experten aber Ermächtigungsgesetz, heißt egal, wichtig ist, was steht drin. Das Gesetz erlaubt Orban, auf unbestimmte Zeit per Dekret zu regieren und das Parlament zu umgehen. Und der nächste Punkt, und der ist sehr problematisch aus meiner Sicht oder noch problematischer, es wurde ein neuer Strafparagraf eingeführt, der Menschen, die Falschnachrichten verbreiten, mit bis zu 5 Jahren Haft bestrafen. Und dieses Gesetz ist sehr schwammig. Es heißt einfach nur, wer unwahre Tatsachen verbreitet, die die Effizienz der Bekämpfung des Virus behindern, macht sich sozusagen strafbar. Und das kann man, wie du dir denken kannst, sehr weit interpretieren. Es kann den Journalisten treffen, Blogger treffen, kritische Stimmen treffen.
Seit diesem 30. März, wie wurde dieses Gesetz verwendet, beziehungsweise wie ist es weitergegangen in Ungarn?
Ja, eben die Geschichte ist eben weniger über die Frage, was jetzt seit dem 30. März in Ungarn passiert ist, sondern die Geschichte nimmt eigentlich dieses Gesetz, mit dem noch nicht relativ viel angestellt wurde, als Anlasspunkt, sich zu fragen, warum geht eigentlich jetzt ein Aufschrei durch Europa? Warum glauben wir, dass die Demokratie erst 2020 abgeschafft wurde? In Wahrheit, wenn man mit Ungarn spricht, mit Journalisten, mit Politikwissenschaftlern, sagen die, das war jetzt für uns eigentlich gar kein so ein großes Ereignis. Man muss sich da die letzten 10 Jahre anschauen, was da passiert ist. Und ein Zitat von dem Politikwissenschaftler Florian Bieber trifft es sehr schön auf den Punkt, finde ich. Der sagt, der 30. März, das Gesetz ist keine Zäsur, es ist Kontinuität. Und diese Covergeschichte von mir, schaut sich an, wo kommt Orban her? Und was hat er in den letzten 10 Jahren gemacht, das ihn zu dem gebracht hat, wo er heute ist?
Orban 1989. Was ist das für ein Politiker? Was ist das für ein Mensch?
Ja, es ist ein völlig anderer Mensch. Mensch vielleicht nicht, aber ein völlig anderer Politiker, als wie wir ihn heute kennen. Er ist jung, er ist damals 26 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Und wird mit einer Rede schlagartig über Nacht dem ungarischen Volk, auch in der Diaspora, bekannt. Er gibt sich liberal, er strebt sogar eine akademische Karriere an. Er wird gefördert finanziell von seinem jetzigen großen Feindbild, George Soros, der Mäzen, der ihn damals seine Partei unterstützt hat, der ihm mit großen Summen gefördert hat, der in das Studium, das er dann abgebrochen hat, finanziert hat. Er ist ein völlig anderer Mensch, der sich später wandelt und sich den Begebenheiten anpasst. Er ist ein politisches Chamäleon, kann man eigentlich sagen.
Er ist damals ein Liberaler, er ist damals ein Demokrat, er ist für den Aufbruch nach 1989 und ist im Westen ein gern gesehener Gast. Was für,
richtig, genau das.
Mit was für einem Orban, mit was für einem Politiker haben wir es zu tun vor 10 Jahren? Also ich glaube zum zweiten Mal damals, als Ministerpräsident an die Macht kommt.
Naja, da haben wir es schon mit einem, also den Rechtsruck vollzieht Orban schon in den 90er Jahren. Das heißt 2010 ist das auch nur eine Fortsetzung seiner Politik. Er macht ganz stark eine auch ethnische Politik. Das hat, da reicht das weit zurück bis in das Jahr 1920, wo Ungarn von den Grenzen weitaus größer war, wo Ungarn dann nach dem Zerfall der Monarchie, wie das Nationalisten später sagen werden, zerstückelt wurde, wo Ungarn jetzt außerhalb der Ländergrenzen leben. Und mit solchen Emotionen, mit solchen nationalen Emotionen macht er ganz stark Politik. Er schreibt auch die Geschichte Ungarns nach seinen Vorstellungen um. Also er macht eine ganz starke Geschichtspolitik. Und natürlich, was ihn auch dann in den nächsten Jahren massiv in die Hände spielt, sind zwei Dinge. Das war immer der Angriff auch auf die Europäische Union, was die der junge Orban 1989 und die Jahre später ja immer angestrebt hat. Also die Öffnung, die Demokratisierung, den Rechtsstaat, der Westen. Der Westen war für Orban 1989 ein Sehnsuchtsort. Und jetzt ist der Westen, oder der Westen, Westeuropa, die Europäische Union, für ihn eine Angriffsfläche, die er regelmäßig attackiert, obwohl er finanziell stark profitiert von der Europäischen Union und von Brüssel. Und der zweite Punkt, der letzte Punkt noch, mit dem Orban ganz stark gewinnt und wo er einer der Ersten war, der verstanden hat, wie sich damit Politik macht, noch vor einem Sebastian Kurz, muss man sagen, ist natürlich die Migrationskrise 2015, wo er dann auch zu einer Art Gegenspieler von Angela Merkel hoch, also ein Gegenspieler zu Angela Merkel wird und so eine Art Visegrad-Block bildet, der sagt, wir wollen bei dieser, wie auch immer man das jetzt nennt, Politik der Öffnung, der Integration nicht mitmachen. Wir wollen auch ganz bewusst keine Verteilung oder keine solidarische Verteilung von Flüchtlingen in der Europäischen Union. Wir sehen unsere Bevölkerung durch diese Zuwanderung bedroht. Und hier wird aus Orban, der früher angeblich, das kann ich irgendwie nicht bestätigen, ein Atheist gewesen sein soll oder atheistisch erzogen wird in einer kommunistischen Familie, wird so ein katholischer, erzkonservativer Schützer einer christlichen Nation, die von Millionen Muslimen, wie er das übertrieben darstellt, bedroht ist.
Kritikerinnen, Kritiker sagen, in den vergangenen 10 Jahren hätte das System Orban dazu geführt, zu einer Kleptokratie, die die Demokratie zurückbaut und die Öffentlichkeit einschränkt. Welche Belege, welche Maßnahmen siehst du dafür?
Also das stimmt sicher. Der Umbau vom ungarischen Staat ist eben nicht innerhalb einer Nacht vollzogen worden, wie das jetzt den Anschein macht, also am 30. März, sondern in den letzten 10 Jahren durch eine Art Salamitaktik immer ein bisschen weiter. Eine ungarische Journalistin, die mit mir gesprochen hat, hat es damit verglichen wie einen Frosch, den man in einen Kochtopf steckt und wo man ganz langsam die Temperatur hochdreht, wo man dann irgendwann gar nicht mehr weiß, lebt er noch oder ist er schon eingedöst? Auf jeden Fall ist er nicht laut quakend aus dem Topf rausgesprungen. Und genau mit der Taktik ist Orban vorgegangen. Einige Beispiele. Er hat mit seiner Zweidrittelmehrheit im Parlament Gesetze verabschiedet, die es ermöglichen, dass seine Fidesz-Partei zum Beispiel Richter und Staatsanwälte im Parlament nominieren und ernennen und nicht mehr Oppositionelle. Dadurch ist es ihnen über Jahre gelungen, Loyalisten, ehemalige Begleiter seiner Partei, teilweise ganz klassische Freunde der Wirtschaft, Männer, die mit ihm schon in den 80er Jahren im Jura studiert haben, ist ihm gelungen, diese Loyalisten in den Gerichten zu positionieren. Er hat mit einem weiteren Gesetz die Verfassung neu aufgesetzt und er hat eine ganz konsequente Übernahme der Medien vollzogen, indem er auch hier Medien, hunderte Medien, vor allem Lokalmedien, die ganz stark gelesen werden, in einer Art Sammelstiftung vereint hat, die ebenfalls von ihm kontrolliert wird. Und heute gibt es noch freie Medien in Ungarn. Das muss man auch ganz offen sagen. Es gibt Investigative, es gibt freie Journalisten in Ungarn, die nicht ins Gefängnis gesteckt werden, zumindest bis jetzt. Aber die Frage ist, wie das ein Politikwissenschaftler mir gegenüber formuliert hat, wie stark werden diese freien Journalisten noch gehört und wie viel Raum haben sie? Und da ist es sehr begrenzt.
Ihr habt euch, wie eingangs erwähnt, die Situation bzw. das Handeln und Nichthandeln von autokratisch agierenden Politikern angeschaut in unterschiedlichen Ländern. Neben Ungarn waren das Israel, Serbien, die Vereinigten Staaten und Russland. Was sind die Lektionen? Was haben Sie in Ihrem Tun, in Ihrem Nichttun gemein? Und was unterscheidet aber auch die unterschiedlichen Regierungen, die unterschiedlichen Länder voneinander?
Also ich glaube, eine Gemeinsamkeit bei allen ist sicher, dass Corona für alle eine Art Sprungbrett war. Also ein Alexander Vucic war schon vor Corona in Serbien der starke Mann. Hat auch schon davor stark gegen die EU gewettert oder so eine Art Doppelspiel gespielt, hat schon davor mit China als der große Partner geliebäugelt. Und für alle war es eine Art Sprungbrett und eine Art Verstärker. Also zum Beispiel in Serbien war es dann so, dass eine Maschine von Air Serbia gelandet ist am Flughafen mit chinesischen Medizinern, mit chinesischen Experten, mit chinesischer Schutzausrüstung und Vucic dann dort eine ganz berührende Rede gehalten hat, wir, das serbische Volk, danken sozusagen unserem großen Verbündeten. In Belgrad gab es dann so riesige Plakate, die die Xi Jinping gezeigt haben mit Danke-Bannern und diese Politik, also der EU zu zeigen, wir haben auch noch andere Verbündete, wir haben China, wir haben Russland, wir setzt euch unter Druck, die hat Vucic auch schon davor sozusagen gefahren. In anderen Ländern zeigt sich das ähnlich. Auch da ist Corona eine Art Verstärker. Was viele Länder gemeinsam haben, ist, dass diejenigen Machthaber, und es sind in dem Fall alle Männer, sich in der Krise starke Männer inszenieren. Das zeigt sich zum Beispiel in Israel, wo Benjamin Netanyahu der Premier am eher absteigenden Ast war vor Corona. Er war wegen Korruption angeklagt. Es hätte einen Prozess geben sollen, der wurde verschoben und jetzt ganz oft zum Volk sprechen kann, sich als derjenige inszeniert, der die Israelis quasi aus der Krise führt, der plötzlich wieder sehr gute Umfragewerte hat. Also das ist eine Gemeinsamkeit. Gleichzeitig zeigen aber auch unsere Analysen, so wie bei Simone Brunners Analyse zu Russland, dass Corona auch schwächen kann. Und das ist sozusagen die einzige Antithese zu unserem Cover, dass Putin, der ja fest im Sattel sitzt, durch Corona eher geschwächt wurde, weil 2020 hätte eben eine Verfassungsreform stattfinden sollen. Am 22. April hätte ein Referendum stattfinden sollen und die Russen hätten darüber abstimmen sollen und ob die Weichen für Putin bis 2036 zu regieren gestellt werden. Und das steht jetzt unter Druck und Putin, der sich eigentlich gern inszeniert, der irgendwie auf einem Pferd durch die Steppe reitet und griechische Vasen taucht und sich eben stark inszeniert, der ist plötzlich auffallend ruhig. Aber was eben alle gemeinsam haben, ist, dass sie Corona als eine Art Sprungbrett für ihre Umfragewerte benutzen und auch eine Transparenz scheuen. Also das eher nutzen, um die Institutionen auszuhebeln, Parlament, Gericht, die Opposition zu diskreditieren, Wir sind diejenigen, die schaffen das. Ihr wollt uns nur dazwischen pfuschen. Ihr seid Verräter am Volk. Und die jetzt, wo Flüchtlinge als neues Feindbild nicht mehr ziehen, plötzlich der Virus ist dann der große Feind, den man nur mit dieser Partei bekämpfen kann und alle anderen sind quasi lahme Enten.
Als Leser dieser Recherchen, dieser Analysen habe ich viel gelernt, wenn auch wenig Erbauliches. Ich kann die Lektüre empfehlen, vor allem deine fantastische Analyse zu Ungarn und zu Orban in der aktuellen Datum-Ausgabe. Franziska, du begleitest Datum als freie Autorin seit sechs Jahren. Nun hast du auf der Brücke Platz genommen und das Heft sozusagen als Chefredakteurin betreut, 2 Ausgaben lang. Was hast du dabei gelernt?
Na, ich hatte natürlich große Lust, in der Redaktion zu sein, weil ich ja irgendwie ein Büro in den letzten Jahren auch vermisst habe. Das war leider nicht möglich. Also was uns leider nicht möglich war, ist wirklich dieses Zusammensitzen, zusammen diskutieren, zusammen das Cover erstellen. Das musste alles auf Distanz stattfinden, so wie jetzt auch dieser Podcast. Das ist schade, aber okay, so geht's leider uns allen momentan. Was ich sicher gelernt habe, ist, dass davor als nur Autorin macht man ja nur einen Text und den so gut wie möglich und that's it, dass das Heft eben aus so viel ganz vielen kleinen Einzelheiten besteht, seien das die richtigen Fotos zu finden, die richtigen Illustrationen, seien das kleinste Bildunterschriften, sei das am Ende die Titelkonferenz, das war sicher mein Highlight, weil man einfach das ganze Heft schon fertig hat und dann wirklich sich sehr, sehr lange Zeit nimmt, ich glaube 3 Stunden, ins kleinste Detail über jeden Titel zu diskutieren, man da auch sehr viel lacht. Also ich glaube, wir haben sonst nie so viel gelacht, weil man ja dann eigentlich so ein bisschen Hirnmatsch statt ist nach Wochen und dann einfach so Spaßtitel erfindet und dann am Ende natürlich nur die seriösen verwendet. Und wie wichtig es ist, Autoren auch zu begleiten, da habe ich versucht, so viel wie möglich richtig zu machen, weil ich ja da als normalerweise auf der anderen Seite sitze, also denen ein gutes Feedback zu geben und in die nächste Runde denen zu erklären, was sie jetzt anders machen sollen, ohne ihnen unnötige Arbeit zu machen, das ist echt schwer. Also gute Redigatur ist super schwer.
Und du hast das fabelhaft gemacht. Du mit dem Datum-Team, da ziehe ich den Hut, den ich nicht trage, als Leser ebenso wie als Kollege. Ich bedanke mich und ich freue mich, wenn wir einander endlich das nächste Mal physisch wiedersehen.
Ich freue mich auch sehr darauf. Danke, Stefan.
Alles Liebe dir, Franziska. Baba.
Ciao.
Die Wette.
Diesmal möchte ich eine politische Wette mit Ihnen eingehen. Am 11. Oktober wählen wir voraussichtlich in Wien den Landtag bzw. den Gemeinderat und da wird es zu einem, wenn man so will, Bruderkrieg kommen, wobei ja, das Wort Krieg sollte man nur im Zusammenhang mit Krieg verwenden und wohl nicht im Zusammenhang mit einer politischen Auseinandersetzung. In diesem Fall ziehe ich das Wort Bruderkrieg zurück. Es wird zu einer brüderlichen Auseinandersetzung kommen zwischen der FPÖ, den Freiheitlichen unter Dominik Nepp und der DAÖ, der Allianz Österreich unter Heinz-Christian Strache. Und ich wette mit Ihnen, dass die DAÖ ein höheres Wahlergebnis haben wird als die FPÖ, also dass Strache Nepp schlägt. Und ich wette traditionell um ein Datum-Jahresabo mit Ihnen. Sollten Sie der Meinung sein, dass die FPÖ selbstverständlich mehr Stimmen an sich ziehen wird als die DAÖ, dann schreiben Sie mir auf kosmos@datum.at. Sollten Sie Recht behalten, dann werde ich Ihnen oder einer Person Ihrer Wahl ein Datum-Jahresabo schenken. Sollte ich Recht behalten und die DAÖ aus dieser brüderlichen Auseinandersetzung als Sieger hervorgehen, dann schenken Sie sich oder einer Person ihrer Wahl ein Datum-Jahresabo. Die erste Person, die mir schreibt unter kosmos@datum.at und die Wette annimmt, hat sie auch angenommen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, das war's auch schon wieder mit dem Podcast Datum Kosmos. Ich hoffe, es war nicht nur unterhaltsam, sondern auch ein wenig lehrreich. Sollte die halbe, dreiviertel Stunde Ihnen Lust gemacht haben auf Lektüre des Monatsmagazins Datum, es würde uns freuen. Sie können es österreichweit kaufen oder Sie gehen auf www.datum.at. Dort wiederum können Sie ein Abo abschließen oder sich einfach mal zum Ausprobieren so eine kostenlose Probenummer zuschicken lassen. Mir bleibt mich zu bedanken bei den Gesprächspartnerinnen, beim Gesprächspartner von heute, bei Patricia Käfer, Franziska Tschinderle und Harald Fiedler, sowie bei Peter Kollreider, unserem Producer von der Audioboutique Hörwinkel. Und wir lesen, wir hören einander auf der anderen Seite der Zeit.